Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie stehen Sie zur Arbeit? Arbeiten Sie gerne oder nicht so gerne? Ist es überhaupt notwendig, dass Sie arbeiten, um Geld zu verdienen, um sich einen Lebensunterhalt zu bestreiten? Und für einige wenige mag es nicht notwendig sein, weil die sind sehr reich, aber das ist die Ausnahme. Mir geht es heute nicht um die Ausnahme, sondern um die Regel, und gleichwohl auch bei der Ausnahme gibt es einiges dazu zu sagen. Die Fragen, die wir uns heute stellen wollen, sind folgende. Zunächst einmal, meinen wir, dass wir überhaupt arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten? Mit anderen Worten, ist es nicht so, dass Gott uns das doch alles geben kann und geben wird? Und es heißt ja doch auch, dass zum Beispiel die Vögel, die säen nicht, die ernten nicht, und der himmlische Vater, der ernährt sie doch. Und die Lilien auf dem Felde, die werden ja auch gut gekleidet, ohne dass sie säen und ernten und so weiter und so fort. Und gibt es nicht auch eine Stelle in der Bibel, die uns sagt, dass Gottes Segen ausreichend ist und eigenes Mühen tut nichts hinzu und so weiter und so fort? Wir werden uns heute einmal genauer mit diesen Dingen beschäftigen und dann auch die Frage stellen, ja, also wenn aber Gott will, dass wir arbeiten, wie sollen wir arbeiten, warum sollen wir arbeiten, wofür sollen wir arbeiten? Und sagt Gott auch irgendetwas über jene, die nicht arbeiten wollen, und was ist da die Konsequenz und wie sieht Gott dies? Und so möchte ich zunächst einmal klarstellen, dass es unsere christliche Pflicht ist, in Gottes Augen zu arbeiten. Wussten Sie das? Wir haben eine christliche Verpflichtung zu arbeiten. Schauen wir uns dies einmal an, in 2. Mose Kapitel 20. Denn schauen Sie, in Gottes Augen sieht es so aus, dass Arbeiten eigentlich so eine Art Naturgesetz ist, eine Selbstverständlichkeit. Und mir geht es heute um die physische Arbeit. Mir geht es jetzt nicht um die geistliche Arbeit, wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir uns vorbereiten müssen auf das Reich Gottes und dass wir daran arbeiten müssen, uns zu qualifizieren und so weiter und so fort. Das wäre eine andere Predigt. Mir geht es heute ganz buchstäblich um das physische Arbeiten. Und jemand schrieb mir letztlich auch in einer Botschaft, dass es vielleicht auch einmal sehr gut wäre, eine Predigt hierüber zu geben. Und ich war ganz erstaunt eigentlich, als ich feststellte, dass ich wohl scheinbar ganz spezifisch dieses Thema noch nicht angeschnitten hatte. Also werden wir das heute einmal tun. 2. Mose, Kapitel 20. 2. Mose, Kapitel 20, lesen wir angefangen in Vers 9. 2. Mose 20, Vers 9. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, und da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Nun, mir ist bewusst, dass diese Predigt heute missverstanden werden kann. Und zwar von beiden Richtungen her. Man kann sie zu liberal auffassen, man kann sie zu strikt und konservativ auffassen. Aber wir müssen die richtige Ausgeglichenheit haben, die richtige Balance. Und zum Beispiel kann man diese Stelle anführen, und einige haben dies getan, und sagen, aha, das bedeutet also, ich muss jetzt 6 Tage arbeiten. Und zwar 6 Tage hindurch, ohne Unterbrechung. Wenn man das so genau sehen wollte, dann könnte ich noch nicht einmal schlafen während der Zeit, weil ich muss ja 6 Tage arbeiten, ein Tag besteht aus 24 Stunden und so weiter und so fort. Ich kann also niemals mal Urlaub machen. Ich kann also niemals mal krank werden, denn dann arbeite ich ja nicht 6 Tage in der Woche. Nun, das ist nicht hiermit gemeint. Es geht hier um die Tatsache, dass man am Sabbat ruhen soll. Das ist die Hauptproblematik, die hier angesprochen wird, weil viele das eben nicht einsehen. Die meinen ja, sie müssten ja auch am Sabbat arbeiten, um Geld zu verdienen. Schauen Sie, da wird die Warnung ausgesprochen. Nein, also am Sabbat soll man ruhen. Was ihr an Arbeit zu tun habt, das tut während der 6 Tage der Woche. Das heißt aber nicht, dass man jetzt jeden Tag arbeiten muss, dass man niemals Urlaub machen muss, dass man die gesamte Zeit seines Lebens, diese 6 Tage hindurch arbeiten muss, keine Zeit hat für, sagen wir mal, ein Hobby, keine Zeit hat für andere Dinge wie spazieren zu gehen und so weiter und so fort, Gemeinschaft zu pflegen mit anderen. Das ist damit nicht gemeint. Man kann das sehr drastisch sehen, viel zu restriktiv. Das ist damit nicht gemeint. Aber die Ermahnung ist doch die, dass man arbeiten soll. Daraus ergibt sich das ganz klar. Man soll schon arbeiten, nicht die gesamte Zeit hindurch, in Anführungszeichen den Sabbat halten, also die gesamte Zeit hindurch, die 7 Tage hindurch, nicht arbeiten, sondern ruhen. Das ist hier klar und deutlich nicht damit zum Ausdruck gebracht worden. Schauen wir uns einmal Psalm 104 an. Psalm 104 und in Vers 23. Ich sagte eben, die Tatsache, dass ein Mensch arbeitet, um Geld zu verdienen, um sich seinen Lebensunterhalt zu erarbeiten, ist eine Selbstverständlichkeit in Gottes Augen. Und das wird auch in Psalm 104 und Vers 23 klar zum Ausdruck gebracht, wo wir lesen. So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Also er geht jetzt vom Morgen bis zum Abend an seine Arbeit. Nun, das bedeutet nicht, dass jemand zum Beispiel nicht einen Nachtdienst verrichten kann. Das ist so eine allgemeine Feststellung, aber so sieht es normalerweise aus. Der Mensch, der arbeitet vom Morgen bis zum Abend. Und dann sagt hier der Psalmist im nächsten Vers, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Mit anderen Worten, es ist eine weise Anordnung, dass der Mensch arbeitet, arbeiten soll, nicht seinen Tag mit Unnützem verbringt, wie wir das noch sehen werden. Und so sagt uns auch die Bibel, dass ein in Gottes Augen gerechter Mensch arbeiten wird, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und sogar, um sich auf eine Ehe, sagen wir einmal, vorzubereiten. Er soll sich vorbereiten durch Arbeit, damit er einen Hausstand errichten kann. Und diese ganze Problematik beinhaltet auch, dass man sich um das kümmert, was man hat, dass man sein Besitztum pflegt, dass man es erhält. Und wir lesen dies ganz zu Anfang, bereits schon in 1. Mose Kapitel 2. Schauen Sie, Gott hatte Adam und Eva etwas gegeben, einen Garten. Und schauen wir uns einmal an, wie er das beschreibt. 1. Mose Kapitel 2 und zunächst einmal in Vers 5. Da lesen wir, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Also von vornherein ging es darum, das Land zu bebauen, zu pflegen und dann auch zu bewahren. Denn lesen wir in Vers 15, 1. Mose 2 und Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also selbst der Garten Eden sollte bebaut werden und dann bewahrt werden, nicht irgendwo zerstört werden. Das war von vornherein Gottes Absicht. Gott hatte Adam und Eva nicht erschaffen in dem Sinne, dass sie dann den Rest ihres Lebens in Untätigkeit vollbringen sollten. Und so lesen wir viele, viele Stellen, die dies zum Ausdruck bringen. Sprüche, Kapitel 24. Und wir werden heute sehr viele Stellen im Buch der Sprüche lesen, weil das eine regelrechte Fundgrube ist, auch für die Frage der menschlichen Arbeit. Sprüche 24 und Vers 27. Da heißt es, richte erst draußen deine Arbeit aus und bearbeite deinen Acker, und danach gründe dein Haus. Nun, was ist damit gemeint? Das ist nicht damit gemeint, dass jemand zunächst einmal heimatlos ist, so auf der Straße lebt und zunächst einmal seinen Acker bebaut und dann sich ein Haus baut. Nein, es geht um die Vorbereitung auf einen Ehesituation, einen Hausstand. Zunächst einmal soll man sich bemühen, dass man die finanzielle Grundlage hat, um dann eine Ehe auch eingehen zu können, denn der Mann ist ja letztendlich dafür verantwortlich, auch für die Frau mit zu sorgen und wenn dann Kinder kommen, insoweit auch eine regelrechte, gute, fundamentale Grundlage zu haben. Heute gehen vielfach Menschen eine Ehe ein, ohne diese grundsätzliche Voraussetzung zu erfüllen und in vielen Fällen ist dann diese Ehe zum Scheitern verurteilen. Denn wüssten Sie, was die zwei Gründe für eine Ehescheidung sind, die zwei maßgeblichen Gründe? Mangelndes Geld und falsche Vorstellungen im Hinblick auf sexuelle Beziehung. Aber schauen Sie, hier heißt es, richte erst draußen deine Arbeit aus. Und dann bist du ja auch bereit, deinen Hausstand zu gründen. Arbeit ausrichten bedeutet, Geld zu verdienen, Geld zu haben, damit eine solche fundamentale Voraussetzung vorliegen kann. Schauen wir uns Sprüche 27 an. Sprüche 27 und Vers 18. Sprüche 27 und Vers 18. Wer seinen Feigenbaum pflegt, der isst Früchte davon. Und wer seinem Herrn treu dient, wird geehrt. Also man soll den Feigenbaum pflegen, man soll den nicht einfach irgendwo da unbeaufsichtigt lassen, denn nach einer gewissen Zeit wird er dann keine Früchte mehr bringen. Das ist das gleiche Prinzip. Man soll das, was man hat, bewahren und auch bebauen in dem Sinne. Auch in Vers 23 lesen wir weiter. Sprüche 27 und Vers 23. Auf deine Schafe habe Acht und nimm dich deiner Herden an. Denn Vorräte wären nicht ewig, und auch eine Krone währt nicht für und für. Ist das Gras abgeweidet und wiederum Grünes nachgewachsen, und ist das Futter auf den Bergen gesammelt, dann kleiden dich die Lämmer, und die Böcke geben dir das Geld, einen Acker zu kaufen. Achten Sie auf das, was hier gesagt wird. Du hast Ziegenmilch genug zu deiner Speise, zur Speise deines Hauses und zur Nahrung deiner Mägde. Hier wird klar und deutlich etwas gesagt, dass man eben das bewahren soll, darauf achten soll, was man hat, und es improvisieren soll, zunehmen soll an Wert, sagen wir einmal, sodass man dann auch daraus Geld erhalten kann, um weitere Dinge in seinem Leben zu tun und zu erwerben. Also den Feigenbaum pflügen, bewahren, Besitztum bewahren, darauf Acht haben. Halten Sie Ihren Finger hier im Buch der Sprüche, aber ich möchte kurz auf Psalm 128 eingehen. Psalm 128 und lesen wir einmal Vers 2. Da heißt es, du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Wohl dir, du hast es gut. Und wenn wir aber zurückkehren zu Vers 1, da sagt der Psalmist, wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Das ist natürlich die Voraussetzung zunächst einmal. Suche zuerst das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Das ist schon richtig. Aber Gott erwartet dann etwas von uns. Gleichwohl, du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Es ist nicht so, dass man einfach dann jetzt so die Hände in den Schoß legen kann und sagen, aha, ich gehe jetzt Gottes Weg. Ich lese jetzt die Bibel 6-7 Stunden am Tag und das muss ja langen und dann den Rest der Zeit verbringe ich mit dem Gebet, tue aber nichts den ganzen Tag hindurch. Nein, das ist nicht die Händearbeit, von der Gott hier spricht, von der man sich nähren soll. Kehren wir zum Buch der Sprüche zurück. Sprüche 13 und Vers 11. Sprüche 13 und Vers 11. Hastig errafftes Gut zerrinnt. Wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Nun, die Lutherbibel von 2009 übersetzt diese Stelle wie folgt. Reichtum wird wenig, wenn man ihn vergeudet. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Man kann etwas haben, aber dann nicht auf richtige Weise anwenden und dann wird man natürlich weniger und weniger Reichtum oder Geld haben, wenn man ihn vergeudet. Und dann übersetzt die Stelle wie folgt weiter, was man aber zusammenhält, bewahrt, das wird groß. Die Menge Bibel schreibt, wer aber händeweise und in Anführungszeichen oder in Klammern dann, das heißt allmählich, sammelt, der gewinnt immer mehr. Aber die beste Darstellung findet sich in der neuen King James Bibel, wo es gesagt wird, wer mit Arbeit sammelt, gewinnt mehr. Also hier geht es nicht um das Untätige, sich die Sache anschauen. Es geht darum, man muss etwas tun. Und schauen Sie, interessant ist auch, dass es hier heißt, wer aber händeweise sammelt, der gewinnt immer mehr. Da ist mit Sparen eine interessante Sache angesprochen, denn früher war das so, dass man das so als ganz selbstverständlich ansah, dass man vielleicht etwas zurücklegt von seinem Geld, ein bisschen spart. Und ob man das heute noch auf die Bank tut oder wie auch immer. Es gab mal eine Zeit, da haben die Banken einem sogar Zinsen gegeben. Heute in unserer sehr auf Gewinn orientierten Gesellschaft ist das leider nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, vielfach muss man sogar noch etwas zahlen an die Bank, um überhaupt ein Bankkonto errichten zu können, aufrechterhalten zu können. Aber die Sache ist die, man sollte versuchen, etwas zu sparen. Nun, ich möchte hier kurz etwas sagen über das Laubhüttenfest, das wir ja jedes Jahr halten. Und einige, die begreifen das nicht so recht, die so das erste Mal das hören und sagen, ja wieso, das ist ja wiederum diese Kirche, die will halt immer nur Geld haben. Nun, wir sprechen von einem sogenannten zweiten Zehnten. Das ist ein 10%iger Betrag, den man zurücklegt für sich selbst. Für sich selbst. Um dann auch das Geld zu haben, das Laubhüttenfest halten zu können. Und zwar für 8 Tage. 7 Tage Laubhüttenfest und dann noch der letzte große Tag, der hinzukommt. Und man braucht Geld dafür, um zum Beispiel das Hotel bezahlen zu können, wo wir uns versammeln. Und natürlich auch das Essen und so weiter und so fort. Das ist Sammeln. Schauen Sie, man sammelt das Geld für sich an, um es am Laubhüttenfest dann auszugeben, um dem gehorchen zu können, was Gott uns befiehlt. Nun, jemand, der das nicht tut, jemand, der alles Geld, was er hat, für andere Dinge ausgibt, auch die nicht unbedingt notwendig sind, der kann natürlich da nicht unbedingt das Laubhüttenfest halten. Nun, ich werde noch darauf zu sprechen kommen, dass einige kein Einkommen haben. Da hat die Kirche schon eine Vorrichtung getroffen. Aber es geht mal jetzt um jemanden, der sammeln könnte, aber nicht sammelt. Vielleicht auch deshalb nicht, weil er nicht arbeitet, damit er dann erstmal gar nicht sammeln kann. Kehren wir zu den Sprüchen zurück, Sprüche 14 und Vers 23. Sprüche 14 und Vers 23, wo man arbeitet, da ist Gewinn. Wo man aber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel. Sie kennen sicherlich auch Leute, die immer großartige Ideen haben, was man tun könnte, die also mit Worten umgehen. Das sind so meine Pläne. Aber während man diese Pläne ausarbeitet, arbeitet man nicht, hat man kein Einkommen. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Wenn Sie Pläne haben, gut, aber arbeiten Sie mal in der Zwischenzeit, sodass Sie erst einmal Einkommen haben. Und wenn dann Gott Ihnen einen anderen Weg eröffnen sollte, umso besser. Aber nur mit Worten umzugehen und sich da diese großartigen Pläne zu machen und zu sagen, okay, das werde ich mal so in der Zukunft tun, aber in der Zwischenzeit nicht das tun, was Gott sagt, nämlich mit der Hände Arbeit Geld zu verdienen, sich den Lebensunterhalt zu bestreiten und zu erwerben, das bringt nichts. Das bringt nichts. Und so lesen wir in Sprüche Kapitel 12 und in Vers 9. Sprüche 12 und Vers 9. Wer gering ist, und zwar gering auch in den Augen dieser Welt, und geht seiner Arbeit nach, der ist besser als einer, der groß sein will und an Brot Mangel hat. Auch wiederum hier, jemand, der geht schön seiner Arbeit nach, verdient Geld, hat Lebensunterhalt, kann sich Essen kaufen, kann für seine Familie Essen kaufen. Der ist weitaus besser als jemand, der jetzt groß tut, vielleicht eine große Ausbildung genossen hat, so und so viele Doktortitel hat und so weiter und so fort, aber nichts tut. Und dann hat er am Brot Mangel. Ich habe das hier so ein bisschen auf die Weise umschrieben. Der Geringe, der seiner Arbeit nachgeht, ist besser als ein untätiges Großmaul. Denn das findet man so hin und wieder. Das ist jemand, der so alle Dinge so weiß und versteht. Und vielleicht sich hinsetzt und da auch Artikel schreibt für wissenschaftliche Zeitungen, die aber nie veröffentlicht werden. Ich kenne solche Leute, nicht wahr? Und das bringt nichts. Das ist ein untätiges Großmaul. Untätig in dem Sinne, wie Gott es sieht. Sprüche 12 und Vers 24. Sprüche 12 und Vers 24. Die fleißige Hand wird herrschen, die aber lässig ist, muss Frondienst leisten. Nun, das muss man auch so verstehen, dass wenn jemand in Schulden geriet im Alten Testament, der musste die Schulden abarbeiten, dem Gläubiger gegenüber. Aber es geht mir auch um noch etwas mehr. Schauen Sie, wer fleißig ist, die fleißige Hand, der wird herrschen. Der wird auch im Millennium herrschen, der wird im Reich Gottes sein. Natürlich geht es nicht nur allein darum, aber es geht auch darum. Der wird sich qualifizieren für das Reich Gottes. Wer auch versteht, dass er fleißig sein muss, dass er den Geboten Gottes zufolge arbeiten muss, sich seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Und er wird im Millennium herrschen, der wird unter Jesus Christus mit den anderen Geschwistern, die dann wiedergeboren sind, die dann Mitglieder der Gottfamilie geworden sind, über die Menschen herrschen, denen auch zeigen, wie man den richtigen Lebensweg geht, weil man ihn ja selbst bereits schon in diesem Leben gegangen ist. Man kann dann aus Erfahrung sprechen. Denken Sie an das Gleichnis, das Christus gegeben hat von den Talenten. Nun, ich verstehe, dass es natürlich auch geistlich zu verstehen ist. Aber man kann es auch physisch verstehen. Da hat jemand 10 Talente erhalten und er sollte mit denen handeln, hat da was draus gemacht, hat dann weitere 10 Talente erworben. Anderer, der hat 5 erhalten, erhielt dann weitere 5. Und es heißt sogar, er soll dann über 5 Städte herrschen. Und der die 10 erhalten hatte, sollte über 10 Städte herrschen. Aber dann gab es jemanden, der hat 1 Talent erhalten, hat es vergraben, wollte nichts damit tun. War vielleicht ein untätiges Großmaul, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle wollte er nichts damit tun, hat nichts damit getan. Ihm wurde genommen, was er erhalten hatte, und er ging nicht ins Reich Gottes ein. Man kann das durchaus so sehen. Wenn Gott einem Talente gibt, soll man die Talente anwenden. Wenn Gott einem die Möglichkeit gibt zu arbeiten, dann soll man diese Möglichkeit am Schopfe fassen und arbeiten und nicht immer großartige Worte machen, warum das jetzt nicht so geht. Nein, man soll das tun, was Gott einem anbietet. Sprüche 12 und Vers 27. Sprüche 12 und Vers 27. Einem Lässigen gerät sein Handel nicht. Nun, auf die Lässigkeit werden wir noch eingehen. Aber ein fleißiger Mensch wird reich. Ein fleißiger Mensch wird reich. Auch im Millennium. Vielleicht geht es hauptsächlich gerade auch um das Millennium. Denn wir haben jetzt nicht unbedingt das Versprechen, dass wir in diesem Leben alle reich werden, physisch gesehen, wenn wir schwer arbeiten. Aber wir werden im Millennium herrschen, als Mitglieder der Gottfamilie. Einen größeren Reichtum kann man sich gar nicht vorstellen. Wir lesen, dass Christus reich war, aber dann um unserer Willen arm wurde. Mit anderen Worten, im Vergleich zu diesem Zustand des Reichtums im Reich Gottes, wurde Christus natürlich dann arm, als er ein Mensch wurde. Nun, er war keineswegs arm in dem Sinne, dass er so als Vagabund oder jemand, der kein Haus hatte oder irgendwie heimatlos war, da herumgeirrt ist in der Wüste. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht im Englischen. Wir sind dabei, die im Deutschen fertigzustellen, die wir dann auch demnächst anbieten werden, über Jesus Christus. Kennen Sie den wahren Jesus der Bibel? Und da gibt es auch ein Kapitel, das beschreibt, dass Jesus keineswegs arm war, wie einige sich das so denken. Aber im Vergleich zu der Tatsache, dass er ein Gottwesen war, bevor er ein Mensch wurde, war er natürlich arm, wurde aber natürlich wieder reich, als er zu einem Gottwesen wurde wiederum, als Gott ihn auferweckte, Gott der Vater, und ihm die Herrlichkeit gab, die er hatte, bevor die Welt war. Und so werden auch wir reich sein im Reich Gottes, im Millennium, über einen Ausmaß hinausgehen, den man sich gar nicht vorstellen kann. Wir werden über die Erde herrschen, wir werden über das Universum herrschen. Über alles das, was Gott erschaffen hat, werden wir unter Christus herrschen. Schauen Sie, das setzt aber voraus, dass wir heute unsere Aufgaben erfüllen, und das ist eine Aufgabe. In Sprüche 12,27 lesen wir es noch einmal, wo wir gelesen haben, ein fleißiger Mensch wird reich. Nun, der Lässige wird nicht reich, möglicherweise auch deshalb nicht, weil er nicht im Reich Gottes sein wird. Da muss man sehr darauf achten, was hier gesagt wird. Wenn man eine Motivation braucht, um zu arbeiten, dann wäre das eine Motivation. Den ganzen Tag die Bibel zu lesen, den ganzen Tag zu beten, den ganzen Tag, sagen wir mal, unsere Predigten sich anzuschauen, unsere Literatur zu lesen, und das ist alles, was man tut, das ist nicht das, was Gott hier uns sagt. Das ist keineswegs das, was Gott von uns erwartet. Er will, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen. Wir werden nachher auch noch sehen, warum das ist. Aber schauen wir uns einmal zunächst eine Stelle in Sprüche 31 an, denn das ist auch eine sehr interessante Aussage hier. Und viele haben auch noch nach wie vor diese falsche Idee, dass eine Ehefrau, ja, nun gut, die macht den Haushalt, sagen wir einmal, aber das ist alles das, was sie zu tun braucht. Und mehr ist da nicht irgendwo gefordert. Aber das ist nicht unbedingt, was Gott das sagt. Nun, ich will in keinster Weise die Tätigkeit einer Hausfrau kleinreden. Es ist eine gewaltige Aufgabe. Da ist gar keine Frage dran. Also wenn ich zum Beispiel sehe, wie meine Frau, wenn die Hausarbeit macht, wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste das alles tun, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber schauen Sie, meine Frau aber arbeitet aber auch nebenbei, also nebenbei in Anführungszeichen, es ist nebenbei an sich falsch gesagt, sie macht ihre Hausarbeit und sie arbeitet für die Kirche. In Sprüche 31 wird etwas gesagt, nun, nicht jeder kann für die Kirche direkt arbeiten, aber hier wird ein Prinzip zum Ausdruck gebracht, hier. In Sprüche 31 und Vers 10, da wird von einer tüchtigen Ehefrau gesprochen. Und schauen wir einmal an, was diese tüchtige Ehefrau alles tut. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Vers 13, sie geht mit Wolle und Flachs um, und arbeitet gerne mit ihren Händen. Vers 14. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihren Unterhalt bringt sie von ferne. Vers 16. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Lesen wir weiter in Vers 18. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt des Nachts nicht. Lesen wir Vers 20. Sie breitet ihre Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Vers 21. Sie fürchtet für die Ihren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Vers 22. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Vers 24. Sie macht einen Rock und verkauft ihn. Einen Gürtel gibt sie dem Händler. Und dann noch Vers 27. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Das sind so einige Aspekte einer tüchtigen Ehefrau, die kostbarer ist in Gottes Augen als Perlen. Aber schauen Sie die Aktivität, die hier angesprochen wird. Die Tätigkeit, die Arbeit, die hier einhergeht. Und das bedeutet nicht, dass jede Frau genauso handeln muss, aber das Prinzip ist klar. Oder sollte zumindest klar sein. Denken wir auch an Ruth, die ja letztendlich dann den Boas heiratete und aus dieser Verbindung entstand dann David oder kam David hervor. Aber denken wir an die Geschichte von Ruth, die ja mit der Schwiegermutter zurückging nach Israel. Und die hat dort gearbeitet. Die hat dort auf dem Felde von Boas gearbeitet. Und zwar auf eine solche Weise, dass Boas auf sie aufmerksam wurde. Und sagt, ja, wer ist denn das, die hier so sorgfältig arbeitet? Und er hat ihm dann, oder hat vielmehr er dann seinen Knechten gesagt, okay, lasst sie da mal auch an den besseren Stellen noch arbeiten, damit sie da noch mehr ernten kann. Schauen Sie, die Ruth, die wäre nicht so gesegnet worden, wenn sie sich auf den Standpunkt gestellt hätte, auch ich brauche hier gar nichts zu tun. Ich warte mal, bis Gott mich irgendwo so segnet. Ich setze mich mal zu Hause hin und irgendwo kommt dann jemand, der klopft dann an die Tür und der bringt mir dann all das Essen und all den Reichtum, den ich brauche, um leben zu können. Das war nicht ihre Einstellung. Aber der Segen kam aufgrund ihrer Arbeit. Nun, einige sagen, warum kommt es dann aber und wieso ist es der Fall, dass, sagen wir einmal, Prediger im Dienste der Kirche arbeiten. Oder vielmehr dann in deren Augen nicht arbeiten. Die arbeiten ja nicht draußen in der Welt und verdienen ja sich nicht ihren Lohn auf diese Weise. Nun schauen wir uns einmal Einige stellen hierzu an, denn diese Anfrage erhalte ich so hin und wieder. Und dann wird gesagt, ja, und warum soll ich jetzt meinen Zehnten an die Kirche schicken? Denn der wird ja auch dazu gebraucht, Angestellte zu bezahlen. Na, zunächst einmal ist es nicht Ihr Zehnter, es ist Gottes Zehnter. Wussten Sie, dass das Geld Ihnen gar nicht gehört? Die ersten 10% Ihres Ertrages, Ihres Einkommens gehören Gott. Nun, letztendlich gesehen gehört Gott alles. Aber er sagt, ihr dürft diese anderen 90% zunächst einmal behalten, aber ihr seid verpflichtet, mir den ersten Zehnten zu zahlen. Und wenn Sie da irgendwelche Fragen haben, wie der berechnet wird und an wen er gezahlt werden sollte, wir haben eine kostenlose Broschüre auch hierüber veröffentlicht über den Zehnten. Nun, einige wollen das natürlich nicht hören, einige schalten vielleicht jetzt gerade ab, denn die wollen ja von ihrem Geld nicht irgendwie was lassen. Die haben ja eine Einstellung, das ist ja meins und das gebe ich niemandem ab. Nicht wahr? Aber schauen wir uns einmal 1. Korinther Kapitel 9 an. 1. Korinther Kapitel 9. Und nebenbei gesagt, um dies deutlich zu machen, wenn ein Angestellter der Kirche sein Gehalt erhält, dann zahlt er von diesem Gehalt auch den ersten Zehnten an die Kirche. 1. Korinther 9 und Vers 9. Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, und jetzt zitiert er 5. Mose 25, Vers 4, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unseretwillen? Er spricht hier von der Predigerschaft, Paulus. Ja, um unseretwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer drischt, der soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Vers 11. Wenn wir euch zu gut Geistliches sehen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten. Fahren wir mit Vers 13 fort, das, was er hier in Vers 12 sagt, darüber werde ich noch darauf zu sprechen kommen. In Vers 13. Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben? Und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen. So hat auch der Herr befohlen, schauen Sie, befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes zu einem Zeugnis in aller Welt. Und dann sagt Christus, wird das Ende kommen. Die also das tun, der Herr hat befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Wie? Durch die Unterstützung derjenigen, die freiwillig zu Mithelfern dieses Werkes geworden sind. Nun, sie müssen diese Entscheidung treffen. Sie werden nicht dazu gezwungen, aber sie sollten begreifen, dass Gott es von ihnen erwartet und verlangt. Nun, das war der dreschende Ochse. Kann man sich so merken, der dreschende Ochse. In 1. Timotheus Kapitel 5, also wenn Sie das irgendwie lustig sehen wollen, dann sind die Prediger dreschende Ochsen. 1. Timotheus, Kapitel 5 und Vers 17. Da lesen wir, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Worte und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, und jetzt sagt er es noch einmal, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Aber er bezieht sich jetzt hier wiederum auf die Predigerschaft, diejenigen, die auch hier der Gemeinde gut vorstehen, die sich mühen am Wort. Nun, Sie können sich vielleicht vorstellen, dass, wenn ich Ihnen jede Woche eine Predigt gebe, und dann haben wir jede Woche einen englischen Update, der also auch viele Dinge enthält, ein Bibelstudium, einen Editorial, und das muss alles zusammengestellt werden. Und dann natürlich auch arbeiten wir an Broschüren und so weiter und so fort. Ich denke schon, dass ich das auf mich anwenden kann und sagen kann, ich mühe mich im Wort. Es ist nicht immer einfach und leicht, das können Sie sich vielleicht vorstellen. Und dann auch die vielen E-Mails, die ich bekomme und beantworte, gerne beantworte, aber es ist natürlich schon ein Arbeitsaufwand. Aber wo es hier heißt, derjenige, der der Gemeinde gut vorsteht, der ist zwiefacher Ehre wert. Das Griechische sagt zweifacher Lohn. Zweifacher Lohn. Und die Zürcher Bibel hat auch diese Anmerkung. Zweifacher Lohn. Die Schlachterbibel schreibt, sie sollten großzügiger bezahlt werden. Denn der ganze Zusammenhang hier ist Lohn. Das heißt ja am Schluss hier, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Die Gute Nachricht übersetzt sogar, die Gemeindevorsteher, die ihren Dienst gut ausüben, haben doppelten Lohn verdient. Doppelten Lohn. Nun, das können wir natürlich nicht in Gottes Kirche durchführen, haben das auch noch nie getan, soweit wie ich mich erinnern kann. Wenn man jemanden anstellt, versucht man, ihm den Lohn zu zahlen, den die Person gehabt hat, bevor sie von der Kirche angestellt wurde. Auch das klappt nicht immer. Aber man versucht das jedenfalls. Aber zweifachen Lohn, das würde ausgesprochen schwierig werden. Ich habe früher als Anwalt gearbeitet und ich arbeite jetzt, bin Angestellter der Kirche. Dass ich jetzt zweifachen Lohn bekommen würde, ist keineswegs der Fall. Soll auch nicht sein, muss auch nicht sein. Aber schauen Sie, Paulus hat ja auch, da kann man das nachher in 1. Korinther 9, Vers 12 nachlesen, hat auch in gewissen Bereichen auf Bezahlung verzichtet. Nicht, weil er nicht das Recht gehabt hätte, sondern weil er sagte, aber ihr seid so schlimm schon dran geistlich gesehen, er sprach die Korinther an dem 1. Korintherbrief, die ja unglaubliche Sünden toleriert haben, und da hat er gesagt, naja, also wenn ich denen jetzt noch mit dem Zehnten komme, wer weiß, was dann passiert. Er hat es dann also zunächst einmal nicht erwähnt. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass er sich nicht von anderen hätte bezahlen lassen, denn das hat er ganz klar und deutlich getan. Schauen wir uns 2. Korinther 11 an. Auch das ist etwas, was einige missverstehen und sagen, ach ja, der Paulus, der hat ja mit seiner eigenen Händearbeit gearbeitet, und das hat er auch. Und von daher hat er keinen Lohn oder keine Spenden entgegengenommen von Kirchenmitgliedern. Das ist keineswegs der Fall. Es bezog sich auf gewisse Situationen lediglich. Aber in 2. Korinther 11 lesen wir Vers 8. 2. Korinther 11 und Vers 8. Da sagt er, andere Gemeinden habe ich beraubt und Geld von ihnen genommen. Nun, geraubt ist ein starker Ausdruck. Er bezieht sich hier auf etwas, wo es mehr war, als was man vielleicht hätte geben müssen, wenn man sich lediglich auf den ersten Zehnten bezogen hätte. Aber er sagt, ich habe das Geld von ihnen genommen, um euch dienen zu können, sagt er hier, den Korinthern. Und als ich bei euch war und Mangel hatte, fiel ich niemandem zur Last. Denn meinen Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen. Schauen Sie, er machte die Bemerkung hier, um die auch ein wenig zu beschämen, die sich dafür so großartig hielten, die da diese liberale Einstellung hatten, auch wir können ja alles tun, was wir wollen, und was kümmert uns Gott? Schauen Sie, das ist das, was er hier sagt. Und er sagt hier, so bin ich euch in keiner Weise zur Last gefallen und will es auch weiterhin nicht tun. Also meint jetzt nicht, ich sage das, damit ich jetzt von euch das Geld will, und ich sage das auch heute nicht Ihnen, damit ich jetzt von Ihnen das Geld erhalte oder die Kirche. Nein, das muss Ihre Entscheidung sein. Aber ich sage Ihnen, was die Bibel lehrt. Und Sie müssen diese Entscheidungen treffen. Und Sie müssen dann auch vor Gott stehen, letztendlich, wenn Sie sich weigern, gewisse Dinge zu tun, die die Bibel sagt und lehrt. Also hier sagt er deutlich, ich habe Geld entgegengenommen für meine Arbeit. Und das ist auch richtig, denn der Ochse, der drischt, dem soll man das Maul nicht verbinden. Und der Arbeiter ist des Lohnes wert. Nun, diese Stelle ist zitiert aus Lukas 10, Vers 7. Interessant ist, dass Paulus hier von der Schrift spricht. Und er bezog sich nicht nur auf das Alte Testament, denn diese Stelle in Lukas 10, Vers 7 findet sich nur im Neuen Testament. Und Paulus sagt aber, das ist auch Teil der Schrift, der Heiligen Schrift. Er sagte das schon im Korintherbrief, im Timotheusbrief. Lukas 10, Vers 7. Der sagt nämlich Christus, in demselben Hause aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt. Denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist die Stelle, das ist der Zusammenhang. Er hatte damals die Apostel ausgeschickt und auch die anderen Prediger, um das Evangelium zu verkündigen. Das war damals so die Art und Weise, wie es getan wurde, auch solche Missionsreisen. Heute machen wir das in der Weise nicht mehr, brauchen wir auch nicht, weil wir die technologischen Möglichkeiten haben, es auf andere Weise zu tun. Aber das Prinzip ist das gleiche. Und er sagt, esst, was man euch vorsetzt. Nicht, dass es jetzt heißt, man kann jetzt einfach so alles unreine Fleisch essen. Da sagen auch so einige, die meinen, unreines Fleisch kann heute gegessen werden. Nein, der Zusammenhang ist, okay, ihr esst, was euch vorgesetzt wird. Also er sagt nicht, nee, ich will das jetzt nicht essen, ich will nichts von euch annehmen und so weiter und so fort. Nein, darum ging es hier. Er sagte, nein, das ist schon richtig. Wenn einem etwas angeboten wird, aufgrund der Tatsache, dass man es aus ehrlichem Herzen annimmt, dann soll man das annehmen. Das müssen auch einige noch lernen, dass sie auch annehmen sollen, was einem angeboten wird, wenn es auf die richtige Weise geschieht. Und nicht dazu stolz dazu zu sein und zu sagen, nee, ich will dich nicht annehmen, das ist mir peinlich. Schauen Sie, wir haben zum Passahabend auch die Institution der Fußwaschung, die ja auch im Johannesevangelium beschrieben wird. Und diese Fußwaschung ist sehr interessant, weil sie bedeutet, dass man sich gegenseitig die Füße wäscht. Wie das ja auch damals geschehen war, als damals Christus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und dann kam Petrus und sagte, nein, das will ich nicht, dass du mir die Füße wäscht. Und Christus sagte, nun, wenn ich es nicht tue, hast du keinen Teil an mir. Schauen Sie, Petrus musste lernen, nicht nur zu geben, sondern auch zu empfangen. Und wenn, wie Christus ja sagte, was ich euch jetzt getan habe, das lehrt allen Jüngern. Das sollen die alle untereinander tun. Und wenn wir einander die Füße waschen am Passahabend, dann hat das auch die Bedeutung, man ist willens zu dienen, man ist aber auch willens, den Dienst anderer anzunehmen. Und das kann sich auch auf finanzielle Gaben beziehen. Das war hier der Fall. Und Christus sagt, seid da nicht irgendwo bekümmert drüber, denn der Arbeiter, und ihr arbeitet an der Verkündigung des Evangeliums, ist des Lohnes wert. Und schauen wir uns einmal an in Lukas Kapitel 8, was hier gesagt wird, selbst über Christus. Lukas Kapitel 8, angefangen Vers 1. Es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, und die 12 waren mit ihm. Dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren. Auch das ist interessant, Maria Magdalena, von der wir ja auch viel lesen nachher, diejenige, die ja auch dann Christus nach der Auferstehung gesehen hat, die war ursprünglich besessen von 7 Dämonen. Und Christus hat diese Dämonen ausgetrieben. Nun, es gibt absolut nichts in der Bibel, was andeuten könnte, dass sich da irgendeine Beziehung über Freundschaft hinaus zwischen Jesus und Maria angebahnt hätte. Einige lehren, die Maria, die war dann die Frau von Jesus und dann sind daraus Kinder entstanden. Das ist absolut totaler Unfug, totaler Blödsinn, Quatsch. Vergessen Sie das. Aber es war eine, psychologisch gesehen, eine geistlich gesehen enge Beziehung vorhanden. Das schon. Das kann man ja auch aus den ganzen Stellen ersehen. Aber ich möchte jetzt auf Vers 3 eingehen. Es wird also auch Johanna erwähnt. Finde ich immer lustig, weil meine Frau ja Johanna heißt. Und ich habe ihr schon ein paar Mal gesagt, du weißt ja, dass du auch in der Bibel beschrieben steht. Und das ist eine Stelle, es gibt andere auch. Also und Johanna, die Frau des Kusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Die haben die unterstützt. Und Christus war nicht zu stolz, diese Unterstützung anzunehmen. Nein, er wusste, das war die richtige Art und Weise, wie Gott es angeordnet hat, wie wir alle in diesen Stellen das gelesen haben. Aber wenn wir nun auf den Prediger eingehen, man sollte sich natürlich schon darüber im Klaren sein, dass es sich um einen wahren Prediger Gottes handeln muss, der auch des Lohnes wert ist, der sich auch abmüht, das Evangelium zu predigen, der seine Zeit, seine Kraft in diese Dinge investiert, sagen wir einmal. Wenn einer nichts tut und gleichwohl meint, er müsste unterstützt werden, das müsste man sich sehr streng und ernst überlegen. Ein lässiger und ein fauler Mensch wird von Gott verurteilt. Jemand, der nur widerstrebend arbeiten will oder überhaupt nicht arbeiten will. Und da gibt es viele, viele Stellen, auf die wir jetzt näher eingehen wollen, die sich damit beschäftigen. Wenn ich mir hier so die Notizen anschaue, werde ich wohl Folgendes machen. Das wird der erste Teil dieser Predigt sein über Arbeit. Und ich werde dann den zweiten Teil gleich auch mit aufnehmen, aber den werden Sie dann erst eine Woche später hören. Aber ich möchte hier jetzt auf die Lässigkeit eingehen und die Faulheit von Menschen. Und was sagt Gott dazu? Sprüche 18 und Vers 5. Und wissen Sie, das ist auch ein wenig symptomatisch für unsere geistliche Situation. Wenn wir nicht willens sind, unseren physischen Teil zu tun, dann sind wir auch nicht unbedingt willig und willens, den geistlichen Teil zu tun, den wir tun müssen. Wie gesagt, mit der richtigen Balance. Einige, die schießen quer, indem dass sie das total zu radikal sehen, wie ich eben erklärt habe, was die Arbeit anbelangt. Und einige schießen quer, indem sie es viel zu liberal sehen und zu sagen, ach ja, ich brauche ja nicht richtig zu arbeiten. Nun gut, wenn man so diese Auffassung hat, dann denkt man sich auch, ja, ich brauche nicht richtig zu überwinden, nicht wahr? Ist ja gar nicht so wild mit den Sünden, die ich so noch habe. Die sind ja nicht so schlimm im Vergleich zu anderen. Sprüche 18, Vers 9. Sprüche 18, Vers 9. Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Ein Bruder des Verderbers. Nun wussten Sie, wer der Verderber ist, derjenige, der verdirbt, der zerstört, der vernichtet. Satan wird als der Zerstörer beschrieben. Und es wird auch gesagt, dass wir Kinder Satans sind, wenn wir die Gelüste unseres Vaters Satans tun wollen. Und hier wird es ein wenig anders ausgedrückt, aber der Sinnzusammenhang deutet auch dies an. Man ist ein Bruder, jetzt nicht unbedingt ein Sohn des Verderbers, ein Bruder des Verderbers. Man hat also Gemeinschaft mit ihm, wenn man lässig arbeitet. Schauen Sie sich diese Stelle auf diese Weise einmal an. Wollen Sie ein Bruder des Verderbers sein? Wenn nicht, dann hören Sie auf, lässig zu sein bei der Arbeit. Nun, hier ist jemand, der arbeitet, aber er ist lässig. Er hat da irgendwie nicht den richtigen Drang. Hat keinen Bock drauf, wie das heute so schön heißt, was immer das heißt. Aber es wird immer wieder und wieder gesagt. Ich meine, ich hoffe nicht, dass es eine schlechte Ausdrucksweise war, denn ich weiß gar nicht so genau, was es eigentlich bedeutet. Aber Sie verstehen, was ich meine. Okay, der hat da irgendwo keinen Spaß dran, der ist da irgendwie so widerwillig an der Sache. Das ist nicht das, was Gott von uns erwartet. In Sprüche Kapitel 10, die Verse 4 und 5. Sprüche 10 und Vers 4. Lässige Hand macht arm. Lässige Hand macht arm. Aber der fleißigen Hand macht reich. Das hatten wir auch eben in gewisser Weise schon gelesen. Auch der Reichtum im Reich Gottes wird hier mit angesprochen. Und dann weiter. In Vers 5. Wer im Sommer sammelt, der ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, der macht seinen Eltern Schande. Das ist auch interessant. Schauen Sie, unsere Motivation sollte sich nicht nur allein auf uns selbst beziehen, sondern wer in der Ernte schläft, also nicht arbeitet in der Ernte, wie andere es tun, der macht seinen Eltern Schande. Denn der Ruf wird einer sein, schaut einmal die Eltern an, was die für einen lässigen und faulen Sohn haben. Und das hat dann irgendwie auch eine gewisse Bezugnahme auf die Eltern zur Folge. Da kommen die in schlechten Ruf. Und jemand, der sich in dieser Kategorie befindet, sollte sich auch daran erinnern, dass er nicht nur für sich alleine einen schlechten Ruf erhält, sondern auch für andere, sogar für seine Eltern. Auch das ist eine Motivation, um die Lässigkeit abzulegen. Nicht bei der Ernte zu schlafen, sondern mitzuhelfen, stark mitzuhelfen, mit ganzer Kraft mitzuhelfen. In Sprüche 11, Vers 16, oder um es anders auszudrücken, um eben seine Arbeit auf richtige Weise zu tun. Sprüche 11 und Vers 16. Da heißt es zunächst einmal, ein holdseliges Weib erlangt Ehre, aber eine Schande ist ein Weib, das Redlichkeit hasst. Aber jetzt der weitere Ausdruck hier, den Faulen wird es mangeln an Hab und Gut, die Fleißigen aber erlangen Reichtum. Den Faulen wird es mangeln an Hab und Gut. Auch wenn man möglicherweise Hab und Gut vielleicht zunächst einmal erworben hat, wenn man aber faul ist, wenn man das, was man erhalten hat, nicht bewahrt, nicht bebaut, dann wird letztlich der Mangel eintreten. Und immer wieder wird es so gesagt, dem Faulen wird es mangeln. Aber die Lutherbibel von 2009, die übersetzt es in folgender Weise. Tatkräftige Männer erlangen Reichtum, aber eben den Faulen wird es mangeln. Tatkräftige Männer erlangen Reichtum. Auch hier wiederum, man muss tätig sein. Man soll sich nicht mit Dingen abgeben, die nicht dazu führen, dass man tätig ist, dass man arbeitet, um letztendlich sogar den Reichtum im Reich Gottes auch zu erlangen. Aber auch natürlich dem Mangel zu entgehen, der auch in physischer Weise kommen wird, wenn man eben nicht arbeitet. Eine bekannte Stelle, auf die Sie wussten, dass ich eingehen werde, ist in Sprüche Kapitel 6. Aber ich will es trotzdem tun, denn es ist eine sehr wichtige Stelle in diesem Zusammenhang. Und es wird noch ein wenig mehr gesagt als nur die Ameise. Nun, die Ameise wird erwähnt in Sprüche Kapitel 6, angefangen in Vers 6. Da lesen wir, gehe hin zur Ameise, du Fauler. Sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Und man kann dies auf Ameisen beziehen. Wir werden gleich eine Stelle lesen, wo es auch um andere Tiere geht. Aber schauen Sie, Gott hat dieses erschaffen auch, damit man davon etwas lernen kann. Im Römerbrief lesen wir ja, dass Paulus sagt, man kann die Werke, die Gott erschaffen hat, beobachten und daraus auch schließen, dass es Gott gibt, der diese Werke erschaffen hat. Und hier ist eins dieser interessanten Werke. Er sagt hier, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun, lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, also ist niemand da, der denen jetzt sagt, hier, so müsst ihr das tun, die sind so erschaffen worden, haben diesen Instinkt, es so zu tun, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Interessant, das ist genau, was geschieht. Die Ameisen, die arbeiten sehr kräftig und sehr gewaltig und sehr stark daran, sich diesen Hügel zu erbauen, dieses Nest zu erbauen und alles dies auf gewisse Weise zu organisieren. Nicht, weil sie da irgendwie die Intelligenz zu hätten, sondern auf diese Weise sind sie erschaffen worden. Gott hat sie so erschaffen. Aber er nimmt das jetzt hier als ein Beispiel und sagt, okay, wenn Gott die Ameisen so erschaffen hat, dass die so fungieren, dann will er aber auch, dass du so fungierst, fleißig bist, arbeitest. Er sagt, wie lange liegst du, Fauler, Vers 9, wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlag die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen, wie ein Räuber, und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Der Punkt ist, gehe zur Ameise und lerne von ihr. Wenn du nicht lernst, dass du arbeiten musst, letztendlich kommt es dazu, dass sich der Mangel übereilen wird wie ein Räuber. Auch in dem Sinne, dass man es vielleicht gar nicht erst so erwartet. Man denkt, naja, man kann ruhig so weiterleben. Man braucht ja nicht arbeiten, man legt die Hände in den Schoß, man schläft noch ein bisschen länger, ist ja auch so nett im Bett, nicht wahr? Aber das ist das, was Gott sagt, das ist genau die falsche Einstellung. Schauen wir uns einmal Sprüche 29 an, da wird der gleiche Gedanke erneut zum Ausdruck gebracht, aber hier geht es noch um etwas anderes, nicht nur die Ameise, denn das war ja nur ein Beispiel. Sprüche 29, und Sie können sich überlegen, wenn Sie sich zum Beispiel Filme anschauen über die Tierwelt und dabei, um das gleich zu sagen, ist auch nichts dabei oder Falsches dabei, dass man das auch am Sabbat tut, wenn man einen schönen Film findet, einen Dokumentarfilm, der die Schönheit Gottes Schöpfung beschreibt und gerade auch so etwas beschreibt. Vor vielen Jahren gab es mal einen sehr interessanten Film, weiß ich noch, als ich noch in Deutschland lebte, über die Spinnen. Und man sah, wie diese Spinnen geschaffen worden waren, mit welcher unglaublichen, in Anführungszeichen, Intelligenz. Es war keine Intelligenz, aber so hat sie Gott geschaffen, sodass sie auf ihre Weise gewisse Dinge taten. Und selbst die Spinnennetze sind unterschiedlich. Das war sehr interessant. Aber hier schauen wir uns einmal ein weiteres Beispiel an. Sprüche 29, die Verse 25 bis 26. Natürlich, die meisten Dokumentarsendungen heute, die reden von der Evolution und dass da Gott nichts mit zu tun hat. Gott wird gar nicht erwähnt. Das muss man natürlich abstreichen. Da muss man drüber lächeln. Da muss man sagen, ja, die sind ja, an und für sind die ja dumm, die Leute, die das so von sich geben. Wir wissen es besser. Aber man kann dann aus diesen Sendungen heraus ersehen, wie Gott alles dies erschaffen hat. Und dann diesen Respekt und diese Ehrfurcht vor Gott irgendwo dann noch weiter haben. Sprüche 29 und Vers 25. Sprüche 29 und Vers 25. Sprüche 30, sagen wir lieber mal. Sprüche 30, Vers 25. Da lesen wir, da gibt es die Ameisen. Ein schwaches Volk, dennoch schaffen sie im Sommer ihre Speise. Also wiederum, die bereiten sich vor auf den Winter. Aber die schaffen ihre Speise. Die bewirken, dass Speise geschaffen wird. Und dann gibt er ein weiteres Beispiel hier. In Vers 26. Die Klippdachse. Ein schwaches Volk, dennoch bauen sie ihr Haus in den Felsen. Schwaches Volk, aber die bauen ihr Haus. Die tun was. Das ist der Punkt. Und das ist wiederum auch ein Beispiel für uns. Die sind eifrig dabei. Und so sollen auch wir eifrig dabei sein. Man kann sich zum Beispiel jetzt auch einmal diese Vögel unter dem Himmel nochmal vergegenwärtigen, von denen Christus spricht. Nun, da sagte er ja, die sehen nicht, die ernten nicht und der himmlische Vater ernährt sie doch. Aber schauen Sie, haben Sie sich einmal schon mal Vögel angeschaut, so ein junges Vogelpaar, wenn die das Nest bauen? Und wie die dann, wenn dann Eier in dem Nest sind, wie dann, die dann hin und her fliegen, gerade auch die Mutter, Vater vielfach bewacht. Und wie die Futter herbeischafft, was für eine Aktivität da stattfindet. Nun gut, man könnte sagen, Gott gibt ihnen das Futter, aber die müssen trotzdem etwas tun. Es ist nicht so, dass die einfach jetzt dann nichts mehr tun und die Eier, die brüten, die werden dann von alleine gebrütet irgendwo und dann kommen die kleinen Vögelchen raus und dann kriegen die so ganz automatisch irgendwo das Essen. Nein, nein, nein. Die Eltern müssen schon was tun. Schauen Sie, das ist der Punkt. Hier lesen wir in Sprüche Kapitel 20 und in Vers 4. Da heißt es, im Herbst will der Faule nicht pflügen. Und so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Der will seine Arbeit nicht tun. Und wenn dann der Punkt kommt, wo er nichts hat, dann muss er sogar betteln und kriegt aber nichts. Weil viele Leute vielleicht so die Situation kannten und sagten, tja, dem ist es seine eigene Schuld, dem geben wir nichts. Wenn der so faul sein will, dann kriegt er nichts von uns. Schauen Sie, es ist schon eine sehr ernste Warnung, dass man nicht in eine solche Situation hineingerät, aufgrund eigenen Verschuldens. Ich werde auch eine andere Warnung aussprechen müssen, in der nächsten Predigt, dass man sich auch nicht falsch Armen gegenüber verhält. Es geht mir hier darum, dass jemand aufgrund von eigenen Verschuldens, einem unnützen Verschulden, einem Verschulden, das nicht hätte stattfinden müssen, in eine Lage gerät, wo er möglicherweise dann keine Hilfe erlangt. Er bettelt, aber er bettelt erfolglos, lesen wir. In Sprüche 13, und Vers 4, die gleiche Ausdrucksweise wird hier eigentlich gebraucht. Der Faule begehrt es und kriegt es doch nicht. Aber die Fleißigen kriegen genug. Die Fleißigen kriegen genug, weil sie arbeiten und sich auf diese Weise dann ihren Unterhalt selbst verschaffen. Der Faule, der begehrt das auch, der will das auch, der will auch irgendwo gesegnet sein. Aber er kriegt es nicht. Warum? Weil er faul ist. Weil er seiner Verantwortung nicht nachkommt. Und das Gleiche lesen wir in Sprüche 21 und Vers 25. 21 und Vers 25. Der Faule stirbt über seinem Wünschen, denn seine Hände wollen nichts tun. Oh, der hat großartige Pläne, großartige Ideen, großartige Begierden, großartige Wünsche, aber er will nichts tun. Und weil er nichts tun will, dann stirbt er über seinen Wünschen. Sehr theoretische, großartige Wünsche, das untätige Großmaul kommt wieder zum Ausdruck hier. Aber das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Und Gott wird einen solchen Menschen auch nicht segnen. Gott will, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden und danach handeln. Ansonsten müssen wir nicht meinen, dass Gott uns segnen wird. Sprüche 22 und lesen wir Vers 13. Sprüche 22, Vers 13. Der Faule spricht, ist ein Löwe draußen. Ich könnte getötet werden auf der Gasse. Alles Ausreden. Das war natürlich eine unglaublich dumme Ausrede. Aber alles Ausreden, damit man nicht arbeiten muss. Alles Ausreden, die einem Rechtfertigung geben, im eigenen Sinne, dass man nicht arbeiten muss, dass man kein Geld verdienen muss, dass man nichts tun muss. Ach ja, ein Löwe, der könnte mich ja töten. Bleibe ich lieber mal zu Hause, mache ich lieber mal gar nichts. Wie der unnütze Knecht, der das Talent vergraben hat. Ja, okay, jetzt habe ich es vergraben, da kann mir ja nichts passieren. Ja, nun gut, gerade da ist ihm so einiges passiert. In Sprüche 24 wird in sehr anschaulicher Weise das Resultat einer solchen Faulheit beschrieben. Sprüche 24 und Vers 30. Sprüche 24 und Vers 30. Ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg des Toren, und siehe, lauter Nesseln waren darauf, und er stand voll Disteln, und die Mauer war eingefallen. Und als ich das sah, dann nahm ich es zu Herzen. Ich schaute und lernte daraus. Lernen wir daraus. Lernen wir aus dem, was wir heute in der Bibel gelesen haben und aus dem, was wir in der nächsten Predigt lesen werden. Er sagt, noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern, noch ein wenig die Hände zusammentun, dass du ruhest, so wird deine Arbeit oder deine Armut kommen wie ein Räuber und dein Mangel wie ein gewaffneter Mann. Man kann aus dieser Lektion hier lernen. Man kann sehen, wozu es führt. Da war jemand, der hatte sogar einen Acker. Der hatte sogar einen Weinberg. Hat sich aber nicht drum gekümmert, war zu faul, sich drum zu kümmern, war zu faul zu arbeiten. Und der war dann total mit Disteln und Dorn und so weiter übersät. Die Mauer war eingefallen und das ist die Lektion. Okay, wenn man so lebt, dann wird einen die Armut überfallen wie ein Dieb, wie ein Räuber. Auch wiederum hier in Sprüche 19 und Vers 15 eine weitere Stelle. Sprüche 19 und Vers 15. Faulheit macht schläfrig. Das ist so ein Kreislauf. Man ist schlafend, wenn man faul ist. Und dann ist die Faulheit da, die einen noch mehr schläfrig macht und so weiter und so fort. Faulheit macht schläfrig und ein Lässiger wird Hunger leiden. Gott sagt das. Okay, Sie sind lässig bei Ihrer Arbeit oder vielleicht sogar arbeiten Sie gar nicht. Sie werden Hunger leiden. Das ist die Konsequenz. Das ist die Konsequenz. Sprüche 20, Vers 13. Liebe den Schlaf nicht. Nun, man soll schon schlafen, so ist es nicht. Aber man soll nicht schlafen und schlafen und schlafen und die Hände in den Schoß legen und sich deshalb weigern zu arbeiten. Liebe den Schlaf nicht, sagt er hier, dass du nicht arm werdest. Lass deine Augen offen sein, so wirst du Brot genug haben. Mit anderen Worten, nicht schlafen, sondern arbeiten, tätig sein, so wirst du Brot genug haben. Weil Gott segnet einen dann auch bei und durch und aufgrund seiner Arbeit. Ist das, was hier gesagt wird. Und heute zum Abschluss eine Stelle im Predigerbrief. Prediger, Kapitel 10. Prediger, Kapitel 10 und Vers 18. Prediger 10 und Vers 18. Durch Faulheit sinken die Balken und durch lässige Hand oder durch lässige Hände tropft es im Haus. Also auch wiederum jemand, der nicht sich dessen annimmt, was er hat. Nun, bei mir ist das so, ich könnte nicht unbedingt da großartige Reparaturen am Haus vornehmen. Meine Frau ist da weitaus besser talentiert als ich. Aber das Prinzip ist, okay, man soll das bewahren, man soll sich um das kümmern, was man hat, egal was es ist. Man soll nicht faul und lässig sein und alles so verkommen lassen und dadurch auch da zeigen, man nimmt das gar nicht so richtig auf richtige Weise an, was Gott einem so gibt. Es geht um die Tatsache. Und damit sollten wir heute zunächst einmal diese Predigt beschließen. Es geht um die Tatsache, dass Gott will, dass wir arbeiten. Dass Gott von uns verlangt, dass wir arbeiten und aufgrund unserer Arbeit zu Segen kommen. Und wenn man faul ist, wenn man lässig ist, wenn man das nicht tun will, dann muss man nicht meinen, dass Gott einen segnen wird. In der nächsten Predigt, im zweiten Teil dann dieser Serie, werde ich auf weitere Dinge eingehen, auch wie man falsch sein Geld verwenden kann und weitere wichtige Fragen im Hinblick auf, wie man arbeiten soll, weshalb man arbeiten soll, wofür man arbeiten soll. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.